Vorletzten Sonntag, als ich hier war, gepredigt habe, bin ich hinterher zum Thorsten gegangen und der hat mich mit Öl gesalbt, weil ich habe nämlich eine Kalkschulter. Das heißt, das wurde diagnostiziert mit einem Röntgenbild und so weiter. Und Thorsten hat mich mit Öl gesalbt und normalerweise dauert das lange, bis sowas weggeht. Und bei mir sind, sag mal, zu 85% der Schmerzen sind weg. Da bin ich sehr dankbar für, preis dem Herrn. Das ist schon wirklich ganz toll. Man konnte richtig sehen, wie es immer besser wird und immer besser. Und der Rest, den wird der Herr auch noch tun. Da bin ich ganz sicher so. Das ist eine Gebetserhörung. Ich bin sicher, wenn ich jetzt hier rumfragen würde, was habt ihr mit Gott erlebt? Dann würden wahrscheinlich ganz viele sagen, oh Mann, das würde ich auch gerne mal erzählen. Wer hat was mit Gott erlebt die letzten 3-4 Monate? Bestimmt einige, ja, viele, ja. Genau, vielleicht können wir das irgendwie auch mal wieder einführen, dass man Zeugnisse geben kann, weil das wäre schon ganz toll. Dann könnten die Leute hier nach vorne kommen und einfach erzählen, was sie Tolles erlebt haben. Wir haben eine Sache noch, auch etwas, was ganz toll ist, wo wir gesehen haben, Gott greift ein. Und zwar, wir haben so ein bisschen Knatsch gehabt mit einem Nachbarn bei uns. Und ich sage nicht, worum es geht, ich nenne natürlich auch keinen Namen. Aber das war schon wirklich schwierig und wir konnten das auch nicht lösen. Also es war, wir konnten das selber nicht lösen. Er hat auf stur gemacht. Wir haben im Prinzip, oder ich habe zumindest gesagt, hey, das möchte ich so nicht haben. Und dann, wir haben einfach gewartet. Und ich habe auch, wir haben gebetet, wirklich intensiv gebetet. Und dann war es so, dass auf einmal er eine Lösung gefunden hat für das Problem, was allen wirklich komplett entgegenkommt und was super war, was auch gar nicht abzusehen war, dass er sich so offen zeigen würde. Und wir mussten da gar nichts mehr machen, auch kein Gespräch mehr führen und das Problem ist gelöst. Preis dem Herrn. Wir merken einfach immer wieder, dass Gott eingreift und er ist der Gott, der Wunder tut. Glauben wir das, dass er der Gott ist, der Wunder tut? Als wir vorhin gebetet haben, hatte ich so den Eindruck, dass Gott Menschen hinzufügen will in diese Gemeinde. Und heute Morgen sind ja auch einige da. Und es ist aber so, ich glaube wirklich, Gott möchte, dass die Gemeinde wächst. Und Gott möchte, dass die Gemeinde vorwärts kommt und sich weiterentwickelt. Und Gott möchte Menschen hinzutun. Das war mir wichtig während dem Gebet. Und ich dachte, hey, das Thema, was ich heute Morgen habe, das passt irgendwie dazu. Ihr kennt die Geschichte von David und Jonathan, diese tiefe innige Liebe zwischen den beiden, eine tiefe Liebe, die ja wirklich da gepriesen wird im Alten Testament. Und als Ausdruck seiner Liebe hat der Jonathan dem David ein Geschenk gemacht, nämlich er hat ihm eine Rüstung geschenkt. Und das ist ganz wichtig, da ging es nicht darum, hey, da kannst du dir an die Wand hängen und kannst dich drüber freuen, so als Souvenir, sondern er sagte, hey, wenn du diese, so verstehe ich das, wenn du diese Rüstung trägst, dann weißt du, dass erstens ich an dich denke und dass ich dir so in Gedanken wirklich nah bin und du sollst wissen, dass ich dich wirklich liebe. Und wisst ihr, Jesus liebt uns wie kein anderer. Jesus liebt uns wie kein anderer. Und deswegen hat er uns das Geschenk der Waffenrüstung gemacht. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Sorry, ich muss mal mein Handy auf lautlos schalten, ist mir gerade eben eingefallen. So wie im wahren Leben. Okay, jetzt haben wir es. Also, Jesus hat uns dieses Geschenk gemacht, natürlich damit wir stehen können. Und da sage ich auch einiges dazu, aber damit uns klar ist, dass er in uns lebt und dass er um uns herum ist und dass er uns diese Waffenrüstung gegeben hat, weil er uns total liebt und weil er uns sich danach sehnt, ganz, ganz nah bei uns zu sein. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und Jesus will immer bei uns sein und immer bei uns leben und diese Waffenrüstung ist ganz wichtig und er will uns fähig machen, ihn überall mit hinzunehmen. Als Christ in dieser Welt zu leben, mit ihm. Und also ich habe es mir angewöhnt, jeden Morgen die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Jeden Morgen mache ich das. Ich habe so mein Ritual dabei, ja, und das, ich merke einfach total den Unterschied. Ich fühle mich geschützt, ich fühle mich sicher in Gott und ich weiß, es kann jetzt losgehen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch so wahrgenommen habe im Gebet. Gott möchte, dass wir Land einnehmen, dass wir in diese Haltung kommen, dass wir in die Startlöcher kommen, dass wir sagen, Herr, du hast mehr für uns. Du willst, dass die Gemeinde wächst, du willst, dass es vorwärts geht. Und dazu hat er uns eben diese Waffenrüstung gegeben. Das darfst du auch für dein eigenes Leben nehmen, ja. Wenn du Gottes Wunder erleben willst, ja, Markus 16, Gaben, die er uns da schenkt, ja, dass wenn wir Kranken die Hände auflegen, dass sie geheilt werden und so weiter und so fort, Markus 16, dann ist es so, dass wir dazu die Waffenrüstung Gottes brauchen. Wenn wir ihn erleben wollen und wenn wir erleben wollen, dass wir in unserem persönlichen Leben, auf der Arbeit, bezüglich auf den Nachbarn und so weiter, ist diese Waffenrüstung Gottes ganz, ganz wichtig. Und es geht um eine grundlegende Haltung, die wir haben dürfen als Christen, nämlich in unserem Alltag zu leben und eine Kampfsituation, die Paulus hier herausstellt, die auch anzunehmen und zu sagen, Herr, es ist halt so und deswegen hast du uns diese Rüstung gegeben. Und in den vorherigen Zeilen des Epheserbriefes hat Paulus für den Alltag der Christen geschrieben. Da geht es um die Beziehung in der Ehe, da geht es um die Beziehung in der Familie zwischen Kindern und Eltern, zwischen Vorgesetzten und Angestellten und überhaupt mit Christus im Alltag zu leben, welche Rolle Jesus dabei spielt. Es geht also auf jeden Fall um eine sehr alltagsbezogene Predigt heute. Das denkt man nicht. Man denkt irgendwie, oh ja, Waffenrüstung Gottes, schon wichtig, aber das ist irgendwie so was Abgehobenes, irgendwas Sakrales. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Das hat sehr, sehr viel mit deinem Leben zu tun, nämlich mit der Haltung, mit der du in den Alltag gehst und mit der du mit Jesus lebst. Und bevor Paulus mit den Segensgrüßen seinen Brief abschließt, fasst er grundlegend noch einmal zusammen, wie man ein siegreiches Leben in Christus führen kann. Und das formuliert Paulus so. Ich lese Epheser 6, 10 bis 17. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die Vollausstattung Gottes ist eine andere Übersetzung. Damit ihr gegen die Listen oder die Methoden, die Umwege, die Schliche des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift oder nehmt auf, was am Boden liegt, die ganze oder vollständige Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden, Hüften umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Oder anders übersetzt, die Füße unterbunden mit der Bereitschaft, also ein Bereitschaftszustand, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Das ist unser Auftrag, ihr Leute. Und wenn wir da weg sind, dann dürfen wir da wieder zurückkommen. Ich lese weiter, Vers 16, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils oder der Rettung und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es ist sehr interessant, dass es in dem ganzen Text nicht einmal darum geht, jemanden zu besiegen, sondern es geht einzig und allein darum, diesen Text standzuhalten, auf dass wir nicht geschlagen werden. Ja? Wir sollen den Angriffen des Feindes nicht unterliegen. Ganz offensichtlich heißt das, wir können aus eigener Kraft sowieso nichts gegen den Feind tun. Ist nicht möglich. Und da wir nur verlieren können, sollen wir nicht von null aus in unseren Alltag hineingehen, sondern von der Siegerseite Jesu aus. Das ist unser Ausgangspunkt. Was uns also stark macht, ist keinerlei eigener Verdienst. Das, was wir selber lernen können und umsetzen können, sondern das Bleiben in Gott. Das ist wichtig. Das bedingungslose Vertrauen in die Macht Gottes. Der Glaube, dass Jesus den Feind schon besiegt hat. Und ich auf der Siegerseite stehe. Und ihr auf der Siegerseite steht. Jeder andere Ausgangspunkt ist zum Scheitern verurteilt. Also wenn ihr merkt, hey, kann ich nicht glauben, fällt mir schwer, dann ist das schon nicht im Sinne des Erfinders und hilft dir auch nicht wirklich weiter, ja, in deinem Leben. Also wenn ich auf der Seite des Siegers meinen Ausgangspunkt habe, dann muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, wie ich zum Gewinner werden kann, sondern wie ich die Niederlage vermeiden kann. Denn du bist ja schon Gewinner mit Christus. Und im Alten Testament gibt es da auch Aufforderungen zum Kampf, zum Beispiel Psalm 149, dürft ihr gerne mal zu Hause lesen. Da geht es um das Schwert des Geistes, das eingesetzt werden soll und die Rolle des Lobpreises, Psalm 149. Eigentlich ist Gott derjenige, der kämpft und wir verstecken uns in Christus. Das ist unser Platz. Und Paulus schreibt an einigen Stellen, zieht Christus an, zieht ihn an. Und lasst uns nichts vormachen, wir haben aus uns selber heraus keine Kraft. Da ist Unvermögen, da ist Schwachheit, da ist Hilflosigkeit. Aber in Christus und durch ihn sind wir stark und wir siegen mit ihm und in ihm. Und dieser Streit, dieser Krieg zwischen dem Feind und Jesus, der tobt ja schon seit tausenden von Jahren. Aber seit 2000 Jahren ist dieser Krieg zugunsten Gottes entschieden. Dennoch, deshalb schreibt Paulus, deshalb ergreift oder nehmt auf das, was am Boden liegt, die ganze oder vollständige Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt, ihr stehen bleiben könnt. Nehmt auf, das heißt, alles, was wir haben, was wir brauchen, das liegt für uns griffbereit da. Es ist da, es ist für uns abrufbar. Luther sagt, zieht es an, so selbstverständlich, wie du morgens deine Kleidung anziehst. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Verwundete bleiben liegen oder Halbtote oder Tote bleiben liegen. Wir sollen stehen, das Feld einnehmen und behalten. Und wir gehen K.O., wenn wir nicht die vollständige Ausrüstung Gottes anziehen. So, jetzt geht's an die Waffenrüstung. Vers 14. So steht nun eure Lenden, Hüften umgürtet mit Wahrheit. Also ich denke, kaum jemand würde, wenn man sich das mal überlegt, mit einem Gürtel beginnen, wenn er seine Waffenrüstung beschreiben müsste, oder? Dass Paulus mit diesem so scheinbar unwichtigen Ausrüstungsgegenstand anfängt, zeigt, dass es hier doch um etwas Grundlegendes geht, um etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Gürtel war ein äußerst wichtiger Bestandteil in der Ausrüstung eines Soldaten, eines Legionärs. Der diente einmal als Waffenträger für das Kurzschwert und für den Dolch, damit der nicht rausrutschte. Also. Und in dem Moment, wo ein Soldat die Gürtelschnalle schloss, zeigte er damit seine Kampfbereitschaft an. Ich bin bereit. Was aber noch viel wichtiger war, der Gürtel hielt die Rüstung zusammen, damit diese im Gefecht nicht an dem Soldaten herumflatterte und seine Beweglichkeit unnötigerweise einschränkte, was unter Umständen im Schlachtgetümmel lebensgefährlich sein konnte. Ein Gürtel hat die Eigenschaft, dass er um den ganzen Körper geht. Rundherum ist er. So umfassend soll die Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit, die Wahrheit unser Leben bestimmen, nicht die Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Jesus ist die Wahrheit. Und ohne die göttliche Wahrheit ist der Kampf gegen die Mächte der Finsternis zum Scheitern verurteilt. Wir geben unsere eigene Deckung auf, wenn wir Lügen nachgeben, auch kleinen Lügen. Denn eine kleine Lüge zieht ja eine größere Lüge nach sich und wir werden anfälliger. Umgürtet euch mit der Wahrheit, heißt damit, lebt rundherum in jeder Beziehung, in der Wahrheit. Die Lügen sind auf das, was wir über Gott, über unsere Mitmenschen oder auch über uns selber denken. Das bezieht sich auf Ehe, auf Familie, auf Gemeinde, auf alle Beziehungen und alle Bereiche. Lass uns darauf achten, kein Doppelleben zu führen, wahrhaftig zu sein, in geklärten, gereinigten Beziehungen zu leben. Das ist eine grundsätzliche Einstellung, die man einnehmen kann, sagen, ich will wahrhaftig leben. Ich will geklärte, gereinigte Beziehungen. Ich will keinen Angriffspunkt für den Feind liefern, sondern ich will, dass Jesus sich über mich freut. Ja? Ein anderer Bereich ist natürlich unser Selbstbild dabei. Hier ist auch wichtig, uns mit dem Wort Gottes zu stärken. Wir brauchen das. Ja? Und das kannst du auf ganz unterschiedliche Weise tun. Du kannst überall, was weiß ich, wir waren gestern bei gestern Geburtstag von der Elke gefeiert. Sie hatte am 2. Juli Geburtstag und haben da gefeiert bei einer Freundin. Und da war so ein großer Zettel angeklebt und da standen die ganzen Worte Gottes, die er über uns ausspricht, drauf. Und das fand ich ganz toll, das zu lesen. Ja, man kann einfach dafür sorgen, dass man das in sich aufnimmt, dass das Wort Gottes uns stärkt und dass wir die Gedanken Gottes in uns aufnehmen können. Das schafft eine starke Grundlage für ein gesundes Christenleben, wer du in Christus bist, wie Gott dich sieht. Und die Worte, die Gott Vater über uns ausspricht, dass du sein geliebtes Kind bist, dass du gewollt bist, dass du ein Freund des Vaters genannt bist und so weiter und so fort. Das stärkt den inneren Menschen, das macht dich stark, das stärkt den Glauben. Wenn der Raum der Begegnung mit dem Wort Gottes fehlt, dann kann die Wahrheit nur schwer ihren befreienden Dienst an uns vollbringen. Das geht nicht. Und indem wir das Wort lesen, indem wir das Wort hören, werden die Mauern der Lüge mit ihrer todbringenden Macht in unserem Leben gesprengt. Ja, Matthäus 4, beste Beispiel, die Versuchungsgeschichte Jesu. Er antwortet mit dem Wort Gottes, ja, und stellt sich drauf. Der Feind muss fliehen. Der Feind muss fliehen. Das Wort Gottes ist die größte Kraft im Universum. Es gibt keine Kraft, die größer ist als das Wort Gottes. Denn dahinter birgt sich die Kraft des Heiligen Geistes. Und es gibt so einen Artikel über Beobachtungen im Weltraum, und zwar über einen Zusammenprall von tausenden Galaxien und mehreren Billionen Sternen. Derartige Kollisionen setzen eine ungeheure Energiemenge frei. Und der Zusammenstoß dieser Galaxiehaufen ist ein perfekter kosmischer Sturm. Und der Aufprall, der hat so Hurricane-ähnliche Verhältnisse im All verursacht, noch viel gewaltiger. Und eine Schockwelle mit 100 Millionen Grad Celsius heißem Gas losgetreten. Gleichzeitig sind hochenergetische Röntgenstrahlen frei geworden. Und ich behaupte, dass wir manchmal gar nicht den Glauben haben, dass das Wort Gottes uns verändern kann. Aber wenn wir diesen kosmischen Sturm mal auf uns übertragen und uns klar machen, dass Gott durch sein gesprochenes Wort das Weltall geschaffen hat und der uns an seiner Schöpfung immer wieder demonstriert, wie gewaltig er ist, dann macht das den Unterschied. Sprich das Wort hinein in dein Leben und den Alltag und du darfst erwarten, dass eine Kraft freigesetzt wird, die diesen kosmischen Sturm bei weitem in den Schatten stellt. Dass die Kraft, die Macht Gottes, die alles verändert, auch dich und deine Situation, wenn du das Wort aufnimmst und das aussprichst und das tust. So, als nächstes gehen wir zum Panzer der Gerechtigkeit. Das sind übrigens drei Predigten, die ich darüber halten werde. Das ist die erste dazu. Also, als nächstes der Panzer der Gerechtigkeit, der die entscheidenden inneren Organe des Menschen schützt. Der Panzer ist ein eiserner Schutz für den Brustkorb gewesen, also nicht mit einer Ritterrüstung zu vergleichen, sondern er war zusammengesetzt aus tausenden kleinen Eisenringen, und zwar 8 bis 9 Kilo schwer. Er schränkte die Bewegungsfreiheit aber nicht ein. Und er bedeckte den Rumpf bis zu den Oberschenkeln. Er war außerdem luftdurchlässig. Zusammen mit den herab hängt ein Lederriemen, hat er eine polsternde Wirkung, sodass ein Speer aus kurzer Entfernung, geworfen nur 4 Zentimeter tief, eindringen konnte und durch ein darunterliegendes Sattelkissen aufgefangen wurde. Der Panzer konnte Schwerthiebe und Speerwürfe um einiges mildern, sodass der Soldat daran nicht starb. Die Gerechtigkeit Gottes ist unser wirkungsvoller Schutz für unser Herz. Was aber ist diese Gerechtigkeit, die wir so wirkungsvoll anziehen dürfen? Alttestamentlich gesehen ist Gerechtigkeit ein zentraler Begriff, der steht zum Beispiel in Jesaja 59, Vers 17. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Warum? Um uns Recht zu schaffen. Gerechtigkeit ist Teil des Wesens Gottes. Und in dieser Stelle sehen wir, wie Gott Gerechtigkeit wie ein Panzer anzieht, um sein Volk zu befreien, um es gegen die Feinde Gottes zu verteidigen. In Epheser 4, 24 steht: und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wer ist dieser neue Mensch? Christus selbst ist uns gemacht zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Und ihn, Jesus, sollen wir anziehen. Er ist unser Plus, er ist unsere Rechtfertigung. Er macht den Unterschied, nicht wir selbst. Das sind Wahrheiten, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, damit wir stark werden in Gott. Und wo wir aus unserer eigenen Gerechtigkeit leben, sind wir verwundbar wie eine Schildkröte ohne Panzer oder ein Igel ohne Stacheln. Der Feind ist der Ankläger und er kann uns nur wirksam anklagen, wenn wir nicht die Gerechtigkeit angezogen haben, die Gott fordert. Darum sollen wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen, Christus in uns. Dann ziehen wir den Panzer mit einem großen Kreuz an, und wenn der Feind kommt und uns unsere Ungerechtigkeiten vorwirft und aufzählt, dann können wir sagen, okay, war wohl so, aber dafür ist Jesus gestorben und das ist die Gerechtigkeit, die mir gilt und die ich anziehe, in der Vergangenheit, in der Gegenwart. In der Zukunft hoffe ich, dass wir nicht sündigen. Das ist die Gerechtigkeit, die mir gilt und ich anziehe. Für Christen liegt alles bereit. Wir müssen es nur ergreifen und nutzen. Und es gibt natürlich eine gemeine Art und Weise, wie der Feind versucht, diesen Panzer zu umgehen, und zwar durch Verdammnis. Ja? Ihr kennt dieses eklige, klipprige Gefühl, ach, irgendwie bin ich ja doch nicht rein vor Gott, irgendwie stehen da Dinge doch dazwischen, was kann es sein, ich weiß es nicht, vielleicht da und dort und hier und dort. Es geht darum, dass unser Gewissen oft nicht dem Maßstäben Gottes für Gut und Böse entspricht und erst eine Prägung durch das Wort und den Geist bedarf, sodass wir an diesem Punkt ein gesundes Gewissen bekommen. Und manchmal fühlen wir uns Menschen gegenüber schuldig. Und es gibt Leute, die triggern auch genau dieses Gefühl. Ja, du hättest dich um mich kümmern müssen. Du genügst dich nicht, weil du dich so und so verhalten hast. Oder du willst Christ sein, hast aber noch diese Schwächen. Ja, das bringen sogar Geschwister fertig, dass sie sowas sagen. Ja? Oder auch Gott gegenüber einfach nicht die Vergebung annehmen können. Ja? Und immer in diesem desolaten Zustand sind. Ja, bin ich wirklich errettet? Habe ich wirklich die Vergebung? Habe ich wirklich das Heil Gottes, das gesamte Heil? Und so kommt man natürlich nicht weiter. Ja? Und so bleibt man in der eigenen Unfähigkeit und den Versagensgefühlen stehen. Wir stellen damit unsere Gerechtigkeit, wenn wir das tun, höher als Gottes Gerechtigkeit. Und weisen damit das Geschenk Gottes ab. Die Folge ist, dass wir uns unfrei und belastet fühlen und so durchs Leben gehen, weil wir uns angreifbar machen für den Feind. Und wenn wir nicht der Wahrheit der Gerechtigkeit Gottes Raum geben, dann schleicht sich die Lüge ein und erzählt uns, du hast in Wahrheit keine Vergebung oder es kann Gott dir nie vergeben, du bist viel zu unfähig, um die Vergebung anzunehmen und du bist aus der Gnade gefallen. Ja, das ist ja noch das Schlimmste, wenn du diesen Eindruck hast. Ja. Die Wahrheit ist aber, wenn du bereit bist, zu Gott umzukehren, da mag deine Sünde blutrot sein, egal was es ist, egal was du angestellt hast, egal was dein Gewissen dir sagt, deine Schuldgefühle dir sagen, Jesus ist größer. Seine Vergebung ist größer. Seine Gerechtigkeit ist größer. Seine Gegenwart ist größer. Jesus ist der Herr. Jesus ist der König der Könige. Und er hält dir das Zepter entgegen. Das Zepter seiner Vergebung, das du berühren darfst. Und so wirst du frei. Und bei Gott ist es so, er macht uns wirklich weißer als Schnee und er wirft jede Sünde ins äußerste Meer und gedenkt dessen nie mehr, als ob sie nicht stattgefunden hat. Für Gott existieren deine Sünden nicht mehr. Sie existieren nicht mehr, sie sind nicht mehr da. Und Gott holt sie auch nicht wieder hervor und hält sie dir irgendwann hin. Das macht er nicht. Das würde Gott niemals tun. Die Gerechtigkeit ist die Grundlage dafür, dass die Wahrheit Gottes bei dir landen kann. Wenn es dem Feind gelungen ist, dass du die Treue Gottes anzweifelst, hat er einen entscheidenden strategischen Sieg errungen. Und du wirst schwach und unfähig fühlen, und das wollen wir nicht zulassen, gell? So stell dich mit ganzem Vertrauen auf diese Zusage Gottes, dass seine Gnade größer ist als deine Schuld. Damit machst du dem Feind die Landebahn zu und öffnest für dich eine Startbahn, auf der du abheben kannst und im Sieg Gottes bleibst und lebst. Die Voraussetzung dafür ist ein reines Gewissen vor Gott und Menschen. Und in Hebräer 9,14 steht, dass das Blut Jesu unser Gewissen reinigt von allen toten Werken. Eins meiner Lieblingsverse übrigens. Jesus reinigt dein Gewissen von allen toten Werken, von allem, was früher war, von allen falschen Schuldgefühlen, von aller Verdammnis. Und er will dir seine Sichtweise geben, seine Perspektive geben, seinen Fokus geben. Und wir brauchen das immer wieder, so eine Reinigung unserer Maßstäbe, unserer Motivation. Und ich habe jetzt noch einen Punkt, aber bevor ich den bringe, möchte ich gern, dass wir uns mal ein, zwei Minuten nehmen und uns vor Gott prüfen, wo wir stehen und ihn einfach bitten, dass er mit seiner Gerechtigkeit kommt und dass er uns ein reines Gewissen schenkt. Amen. So, ich mache jetzt mal weiter. Noch ein Punkt. Wir kommen zu den Schuhen des Evangeliums. Vers 15. Und die Füße unterbunden mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Die Qualität der Schuhe eines Soldaten bestimmt im hohen Maße seine Einsatzfähigkeit. Ich merke das ja allein schon bei mir, wenn ich die falschen Schuhe anhabe und ich gehe wandern, das funktioniert einfach nicht, ja. Dann drückt es überall und ich kann nicht richtig auftreten, dann kommen Blasen an den Füßen und das geht irgendwie nicht. Und die Römer entwickelten eine spezielle Militärsandale, die Caliga. Sie war sehr robust, um den hohen Anforderungen bei den langen Märschen und den kriegerischen Auseinandersetzungen zu genügen. Und sie bestand aus 3 Lagen Rindsleder, die zusammen eine Stärke von 8 mm hatten. Dazu wurden sie mit 80 bis 90 Eisennägeln von unten bestückt und hatten ein Gewicht von 1300 Gramm. Sie hatten eine feste Schnürung über die Knöchel und im Handgemenge wurden diese Schuhe durch das Treten auf einen gestürzten Gegner sicher auch zu einer Waffe. Eine ganz wichtige Stelle im Alten Testament ist Jesaja 52, Vers 7. Da steht: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Mit dieser Stelle ist, wie aus dem Zusammenhang zu sehen ist, Jesus selber gemeint, der in der letzten Zeit dem Volk Israel die Rettung verkündet hat. Auch hier der wichtige Gedanke, die frohe Botschaft verkünden, anderen Rettung und Hilfe bringen, kommt tief aus dem Herzen Gottes. Kommt ganz tief aus dem Herzen Gottes. Da sind wir ganz nah an Gottes Herz. Wozu brauchen wir eigentlich die Waffenrüstung? Ich behaupte mal, wir brauchen sie zur Ausbreitung des Evangeliums. Wir haben die Waffenrüstung nicht nur bekommen, um uns darin wohlzufühlen und um bildlich gesprochen unser kleines Häuschen mit Garten zu verteidigen vor dem Feind, oder auch, sondern das Land einzunehmen, das Gott uns schon erkämpft hat. Gott hat schon die Feinde besiegt, die deinen Nachbarn, die deine Kollegen davon abhalten, das Evangelium anzunehmen. Gott hat schon alles getan für deine Verwandten oder Arbeitskollegen. Wir müssen das nicht neu erkämpfen, aber wir dürfen uns auf den Sieg stellen, das Land, das Gott schon gehört, einnehmen, hingehen und sagen, das gehört Jesus. Teufel, du hast keine Macht mehr. Und ich stelle immer wieder fest, dass Christen Angst vor dem Feind haben. Und ich habe immer wieder so Eindrücke auch von Gott gehabt. Einmal hatte ich ein Bild, ich habe das, glaube ich, schon erzählt, in einem Gottesdienst gehabt, ich habe gesehen, dass zwei, drei Leute jemanden an einer Kette hinter sich herführen auf eine Bühne, so wie hier. Und sie kamen von der Seite und dann habe ich genau hingeguckt, habe ich gesehen, das war der Teufel. Aber da war kein Feind mehr. Der war komplett entkräftet und entmachtet. Der hatte keine Möglichkeit mehr, Schaden zuzufügen. Der Feind ist besiegt. Und das ist unsere Ausgangsposition. Die Zähne der Schlange, ja, die Giftzähne, sind gezogen. Die Schlange kann uns nichts mehr anhaben. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare, wunderbare Angelegenheit. Gott will, dass wir beschut an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, vorwärts gehen. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Feind, in keinster Weise. Und wir dürfen Land einnehmen. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Wir dürfen das proklamieren mit dem Wort Gottes, was Jesus getan hat. Wir dürfen es in die Situation hineinsprechen. Und dann dürfen wir aber auch erwarten, dass Jesus Türen öffnet, dass er die Herzen der Menschen bewegt. Und das ist ganz wichtig, diese Ausrichtung nicht zu verlieren. Für dich persönlich wünsche dir, dass du in deinem Leben diese Ausrichtung nicht verlierst, anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Wenn du sie verloren hast, hast du etwas ganz Entscheidendes in deinem Christenleben verloren, nämlich den Auftrag, warum wir eigentlich hier sind. Und wenn man zu Hause bleiben möchte, um sich einen guten Film anzuschauen, trägt man Hausschuhe. Aber um vorwärts zu gehen und unseren Stand einzunehmen als Christen in dieser Welt, brauchst du gute Kampf- und Laufschuhe. Deswegen die Schuhe des Evangeliums anziehen, mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Das ist unsere Bestimmung als Gemeinde. Und wir dürfen, ich sage es nochmal, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Ja, auch wenn ihr überlegt, hey, wie geht's mit mir persönlich weiter, was ist meine Berufung, was ist die Berufung für die Gemeinde, dann ist das der Kardinalauftrag, an dem sich alles misst. Und Jesus will dich und mich gebrauchen. Er will uns gebrauchen in dem letzten Lauf. Und wir sind in der letzten Zeit und es wird immer enger. Und Jesus wird bald wiederkommen. Da bin ich ganz überzeugt von. Ja? Man hört, kriegt das auch mit von den prophetischen Eindrücken, die kommen. Ja? Es wird immer enger. Ich habe neulich eine Predigt von der Angelika gehört, wo sie auch gesagt hat, Gott hat ihr gesagt, Jesus hat ihr gesagt, er wird überraschend wiederkommen. Ja? Er wird so wiederkommen, dass wir erstmal gar nicht damit rechnen, dass er es zu dem Zeitpunkt tut und in der Art und Weise. Er wird wiederkommen. Und die Zeit ist eng, ich glaube, es wird immer enger und es ist wichtig, dass wir die letzte Zeit, die wir noch haben, wahrnehmen, im Gebet für die Menschen zu ringen, aufzustehen im Gebet, in deiner stillen Zeit, mit deinem Ehepartner oder mit Freunden oder alleine wirklich zu ringen, dass Menschen ihr Herz öffnen für das Evangelium. Das ist so wichtig, Leute. Und dann auch zu erwarten, dass offene Türen da sind, dass du von Jesus erzählen kannst. Vergiss das nicht und verlier das bitte nicht aus dem Fokus. Deswegen bist du hier auf dieser Welt. Deswegen bist du noch nicht entrückt. Deswegen hat Gott uns hier gelassen als Gemeinde. Das ist der Auftrag für Hirzenhain, für die Umgebung, für Frankfurt, für deine und meine Arbeitsstelle. Amen. Fortsetzung der Waffenrüstung folgt am nächsten Sonntag. Lass uns noch beten.